Ja, nochmal guten Morgen von meiner Seite aus. Ich möchte gleich zu Beginn der Predigt beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Ja, Herr, ich möchte einfach jetzt die Zeit anbefehlen, die Zeit vor deinem Wort. Ich bitte dich einfach für uns alle, dass du uns offene Ohren schenkst und einen offenen Geist und Konzentration auf das, was du uns jetzt sagen möchtest. Und Herr, ich bitte dich, dass du mich gebrauchst und dass du durch mich sprichst, Herr. Bitte ich, dass dieses Thema, was vielleicht erstmal theoretisch klingen kann, einfach ja, sich so entfaltet, dass es aufzeigt einfach, was für eine tiefergreifende Wahrheit dahinter steckt, Herr. Ich bitte dich einfach um dein Wirken jetzt. Amen. Genau, wie gesagt, befinden wir uns momentan in einer Predigtreihe über die fünf Solas. Jetzt weiß ich nicht genau, ob man den Begriff einfach so voraussetzen kann. Die fünf Solas sind die sogenannten fünf Leitsätze der Reformation, also von der Bewegung, die vor 500 Jahren mit Martin Luther begann. Aber die fünf Solas sind meiner Meinung nach noch viel mehr als das. Die fünf Solas repräsentieren nämlich das Herz des biblischen Evangeliums. Die fünf Solas geben Antwort auf die wichtigsten Fragen im Leben, wie zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens, wie finde ich den Weg zu Gott oder wie gelange ich zum ewigen Leben mit ihm. Und ich habe euch hier mal eben eine Liste der fünf Solas als Folie vorbereitet. Das erste ist Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Solus Christus, allein durch Jesus Christus. Sola Fide, allein durch Glauben, Sola Gratia, allein aus Gnade und Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Das sind diese fünf Leitsätze der Reformation, das sind die fünf Wahrheiten der Reformatoren, auf denen einfach die Reformation und ja die evangelische Kirche gegründet ist. Und mir ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei nicht um irgendwelche historischen und abstrakten Theorien handelt, sondern dass diese fünf Leitlinien die Grundwahrheiten von unserem Christentum, also von dem, woran wir glauben, bilden und deswegen hochrelevant sind auch für unsere Zeit. Und wir haben die Reihe natürlich gestartet in diesem Jahr, weil das 500-jährige Jubiläumsjahr ist, Lutherjahr ist, deswegen ist es soweit auch ganz passend. In der letzten Predigt haben wir von Daniel über das Thema Sola Scriptura gehört, dass Luther elementare Wahrheiten über das Glaubensleben in der Schrift erkannte und die auch verteidigt hat. Und heute wollen wir das Kernthema Sola Gratia, allein aus Gnade, betrachten. Und es war eben genau dieses eine Prinzip, also Sola Gratia, das wir uns heute anschauen wollen, das Martin Luther 1517 dazu brachte, seine 95 Thesen zu formulieren und eben an die Kirchentür zu nageln. Und er hat damit einen Prozess in Gang gebracht, der so vielleicht gar nicht beabsichtigt war von ihm. Rückblickend beschreibt Luther Sola Gratia, also diese Wahrheit, als den zentralen reformatorischen Durchbruch. Einige von euch haben ja gestern den Film Luther gesehen. Ich kann ihn ebenfalls nur empfehlen. Ich finde es vor allem beeindruckend, welches wahrheitsgetreue Bild der Film von der damaligen Zeit und Kultur wiedergibt. Man kann da richtig eintauchen in das Leben und beginnt einfach immer mehr zu verstehen, wie Andreas auch schon gesagt hat, was das für ein schwerwiegender Weg für Luther war, für diese Wahrheiten einzustehen und für diese Wahrheiten zu kämpfen. Kirche und Frömmigkeit und der Glaube, die hatten damals im Mittelalter eine ganz andere Bedeutung, eine viel höhere, als wir uns vorstellen können. Durch Kriege, Hungersnote und Seuchen hatten die Menschen immer den plötzlichen Tod vor Augen. Sie fürchteten sich vor dem jüngsten Gericht, was durch die katholische Kirche propagiert wurde, und glaubten zum Beispiel, sich vor dem plötzlichen Tod schützen zu können, nur indem sie einen Blick auf das Bild vom heiligen Christophorus werfen. Also die Verehrung von Reliquien, also Überbleibsel von Heiligen, Wallfahrten, Pilgerreisen und Ablässe waren gängige Methoden, vorgeschrieben von der katholischen Kirche, um Gunst bei Gott zu erlangen und Sündenstrafen im Fegefeuer entlassen zu bekommen. Die Ansicht war damals verbreitet, dass der Aufenthalt im Himmel bei Gott durch religiöse Leistungen erworben wird. Zum Beispiel hat Kardinal Albrecht von Brandenburg damals die größte Reliquiensammlung gehabt, über 30.000 Objekte. Und die konnte man eben gleich abwiegen für ungefähr 39 Millionen Ablassjahre. Dabei sind die Ablassjahre die Jahre, die von der verdienten Verweildauer in dem Fegefeuer abgezogen werden. Man glaubte zwar, dass man durch die Taufe in den Himmel kommt und auch von der Sünde befreit ist oder wird. Allerdings glaubt man auch, dass man durch jede Todsünde, also jede willentlich bewusste Sünde, die Gnade wieder verloren würde. Durch die Beichte und Buße konnte man mit Gott durch einen Priester dann wieder versöhnt werden. Aber man musste eben Beichte ablegen und Buße tun. Und die Sündenstrafen mussten zudem trotzdem abgegolten werden. Eben, da gibt es die drei Möglichkeiten, durch Fasten, Beten oder Almosen geben. Und nach dem Tod mussten die verstorbenen Gläubigen eben die restliche Sündschuld in diesem Fegefeuer abbüßen. Und deswegen hatte dieses jüngste Gericht auch eine zentrale Schlüsselrolle in dem damaligen Glauben eingenommen. Einfach weil die Menschen in ständiger Angst vor diesem jüngsten Gericht lebten und es ständig präsent für sie war. Jüngste Gericht bedeutet für sie damals, dass Christus als Richter sie erwarten würde und ihre Werke abwiegen würde. Die Guten gegen die Schlechten. Überwiegen die Schlechten, geht's direkt in die Hölle. Und auch Luther strebte damals als katholischer Mönch danach, ein möglichst sündenfreies Leben zu führen und gute Werke zu tun. Aber je tiefer sich Luther mit dem Wort Gottes, mit der Bibel selbst beschäftigt hat, desto klarer wurde ihm bewusst, dass er den gerechten Ansprüchen Gottes niemals in keiner Weise genügen kann. Die damalige Lehre behauptete aber, also von der katholischen Kirche, dass jeder sündige Mensch aus eigener Kraft Gott über alles lieben könnte, dass das möglich wäre. Also und damit das erste und oberste Gebot halten könne. Das ist angelehnt an Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Die katholische Kirche folgerte eben aus dem letzten Abschnitt mit deiner ganzen Kraft, dass es möglich wäre, aus eigener Kraft dieses Gebot zu halten. Und dementsprechend war das einfach auch Ziel eines jeglichen gläubigen Menschen. Das katholische Prinzip, was daraus abgeleitet worden war, war, wer tut, was in seinen Kräften steht, dem verweigert Gott nicht die Gnade. Also erst tue ich und dann fügt Gott Gnade hinzu. Die Gnade wird also erst notwendig mit der sogenannten Gottesliebe, also wenn die Gottesliebe durchgehalten wird. Die katholische Kirche verstand unter der Gnade eine Art Substanz, die dem Menschen eingeflößt wird, also die auch immer wieder weggenommen werden könnte, und zweitens eine innere Gnade, die der Mensch sich durch Sakramente und Werke selbst verdienen kann, also nichts Beständiges. Und Luther war genauso wie viele andere Menschen in diesem Zwiespalt gefangen, und er wird auch im Film relativ gut dargestellt. Luther versuchte vergeblich nach Frieden und Versöhnung mit Gott. Das schien auswegslos, denn diese falschen Gnadenlehren, die bereiteten ihm schreckliche Angst, weil es einfach nicht erfüllbar war. Und so konnte er sich und natürlich auch alle anderen nie sicher sein, ob er diese Gottesliebe schon erreicht hat. Und weil er das nicht wusste, konnte er sich auch nicht der Gnade Gottes sicher sein. Er hatte nie die Sicherheit, ob seine Schuld wirklich vor Gott vergeben war. Und nichts und niemand konnte ihm die Angst vor dem Zorn Gottes über seine Sünden nehmen. Später schreibt er dann über diese Jahre, Zitat, denn ich glaubte nicht an Christus, sondern hielt ihn für nichts anderes als für einen strengen, schrecklichen Richter. Luther war zornig auf Gott, weil er glaubte, Gott sei zornig auf ihn. Das Turmerlebnis, was wir vielleicht alle kennen, beim Studieren der Schrift im Jahr 1545, stellte dann einen Wendepunkt in Luthers Leben dar und damit auch den Beginn der Reformation. Die Fragen, die Luther nämlich die ganze Zeit beschäftigte und auf die er Antworten suchte, war, wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kann ich in eine Beziehung zu Gott treten? Geht das überhaupt? Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Ganz zentrale Fragen des Glaubens. Also bei der Reformation ging es also buchstäblich um Leben und Tod, um ewiges Leben oder ewigen Tod. Und Luther stolperte dann bei seinem Bibelstudium über den Vers 17 im ersten Kapitel des Römerbriefs. Dort steht: Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Die damalige Lehre sah vor, dass die Gerechtigkeit, also dieser Ausdruck, so zu verstehen ist, dass Gott ist gerecht und straft so die Ungerechten und Sünder. Also Gott ist der Gerechte und straft deshalb Sünder. Also ist die Gerechtigkeit Gottes hier nicht irgendwie positiv verankert, sondern hat einen negativen Anklang. Und Luther fragte sich dann ganz zynisch, Zitat, als ob es nicht schon genug wäre, dass die durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz mit jeder Art von Unglück beladen sind, musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen. Also wir sehen, was passiert ist. Für die Menschen damals war das Evangelium keine frohe Botschaft, sondern es war die Botschaft des richtenden Jesus, also des Jesus, der sie im jüngsten Gericht empfängt und eben über ihr Schicksal entscheidet. Das nahm Luther einfach total mit und er brütet Tag und Nacht darüber, über diesen Vers. Und er beschreibt es dann so, dass Gott ihm schließlich die Augen öffnete und er den Vers im Zusammenhang betrachten konnte. Denn er geht eigentlich noch weiter. Da steht, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium geoffenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und dann fiel es plötzlich Luther wie Schuppen vor den Augen. Man muss auch verstehen, dass er ja total indoktriniert war durch die Kultur und durch die Auslegung der katholischen Kirche und durch die Lehren der katholischen Kirche. Was für uns vielleicht selbstverständlich erscheint, wenn wir den Vers lesen, hatte er natürlich eine ganz andere Brille auf. Und ihm fiel es wie Schuppen vor den Augen, dass es sich hierbei um eine passive Form der Gerechtigkeit handelt und nicht aktive Form. Also eine Gerechtigkeit, die dem Sünder durch einen barmherzigen Gott angerechnet wird. Und nicht die Gerechtigkeit Gottes, die jemanden bestraft, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die verschenkt wird an den Sünder und ihm zugerechnet wird. Und das ist ja das genaue Gegenteil davon, was Luther zuvor gedacht hatte. Also es geht um kein gerechtes Gericht Gottes, sondern um das Geschenk Gottes an uns Ungerechte und Sünder. Und dann mit einem Mal wandelt sich auch sein gesamtes Gottesbild und er schreibt, dass er sich wie neu geboren fühlt. Könnt euch noch daran erinnern an das Zitat? Er sah Jesus immer irgendwie als einen Richter und er hasste Gott, er konnte nichts damit anfangen, er fürchtete sich. Und mit einem Mal erkannte er plötzlich, wer Gott wirklich war, dass er ein guter und gerechter, aber auch gnädiger Gott ist. Und er hat dann geschrieben, erst war ihm das Wort Gerechtigkeit so verhasst und dann liebte er es umso mehr. Und Luther verstand dann, dass Gott uns Sünder aus Gnade in Jesus gerecht spricht und uns ewiges Leben schenkt. Und auf einmal waren all seine Ausgangsfragen beantwortet. Er brauchte keine Angst mehr haben vor dem Gericht Gottes. Er brauchte und konnte auch gar nicht zu seiner Rettung beitragen. Gott hatte ja bereits alles getan. Luther erkannte, dass die Rettung allein aus Gnade erfolgt und per Definition unverdient ist. Dazu können wir Römer 3, Verse 23 bis 24 lesen. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ist es aber aus Gnade, das ist Römer 11, Vers 6, ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken, sonst wären Gnade nicht Gnade. Gnade bedeutet also Bedingungslosigkeit, also ohne, dass eine Bedingung gestellt wird, ohne Werke oder Leistungen. Würde die Erlösung auch nur ein klein wenig von uns selbst abhängen, wäre sie nicht nur unsicher, sondern unmöglich. Das war ja das Dilemma, vor dem Martin Luther stand. Und er schreibt später, ich zitiere, es ist ein längerer Abschnitt, denn mein Gewissen würde, wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun müsste, damit es Gott genug tue. Denn welches Werk auch immer vollbracht wäre, immer bliebe der beunruhigende Zweifel zurück, ob es Gott gefalle oder ob er irgendetwas darüber hinaus fordere, wie es auch die Erfahrung aller Werkheiligen beweist und wie ich es zu meinem großen Leidwesen so viele Jahre hindurch zu Genüge gelernt habe. Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat und nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist. Der Kernaspekt hier ist, dass er erkannt hat, dass das Heil aus seinem Willen herausgenommen, in Gottes Willen aufgenommen ist. Luther hatte jahrelang versucht, den Willen Gottes aus eigener Kraft zu erfüllen und ist daran kläglich gescheitert und verzweifelt. Und jetzt kann er eben mit voller Überzeugung sagen, dass seine Rettung in keinster Weise von ihm abhängt, sondern im Willen Gottes aufgenommen ist. Und doch erwische ich mich selbst dabei, Gott immer wieder zeigen zu wollen, wie gut ich doch bin. Oder zumindest rückwirkend die Gnade Gottes durch irgendwelche Taten rechtfertigen zu wollen. Klar stimmt es, dass mich Gott aus Gnade errettet hat, aber ich werde ihm jetzt ja auch zeigen, dass es keine so schlechte Wahl war, mich zu erretten. Oder weil Gott ja wusste, dass er damit einen tüchtigen Diener im Team haben würde. Natürlich ist Jesus Christus aus Gnade für mich gestorben, aber ja bestimmt auch deshalb, weil ich mein Bestes gebe, seine Gebote zu halten. Klar hat mich Gott aus Gnade freigekauft, aber ich habe mich ja auch für ihn entschieden. Jesus hat mich zwar aus Gnade errettet, aber wenigstens bin ich nicht so schlimm wie der da. Wenn ihr ehrlich zu euch seid, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Gedanken auch. In diesem kleinen Heft heißt es: Wer meint doch mindestens ein wenig gut und somit nicht allein auf Gottes Gnade angewiesen zu sein, ist in Wirklichkeit ein irrender Heuchler. Und Jesus macht das in einem Gleichnis deutlich. Steht in Lukas 18, Verse 9 bis 14. Ihr könnt gerne mitlesen. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Das Gleichnis zeigt ganz klar auf, wie ein Sünder, der keine eigene Gerechtigkeit vorzuweisen hat, vor Gott sofort als gerecht erklärt wird, wenn er bußfertigen Glauben hat. Die Demut des Zolleinnehmers ist in dieser Geschichte leicht zu erkennen, finde ich. An seiner Haltung, er steht ganz hinten, schlägt sich an die Brust, schaut nicht gen Himmel und auch dem kurzen Gebetsinhalt. Er hat gar nichts, was er vorzuzeigen hat, sondern allein dieses Eingeständnis, ich bin Sünder. Er hatte die furchtbare Wirklichkeit seiner eigenen Sünden erkannt. Und die eigene Sündhaftigkeit war es, die ihn selbst demütigte und zur Buße anspornte. Seine einzige Hoffnung war die Gnade Gottes. Gott sei mir gnädig, sagte er. Er kann auf nichts anderes hoffen. Wer aber auf eine eigene innewohnende Gerechtigkeit setzt, wird dem Maßstab Gottes nicht genügen. Das sehen wir am Pharisäer. Der Pharisäer fastete öfters, als die Bibel es verlangte. Er sagt zweimal die Woche, glaube ich. Ja. Allerdings zeigt es eben auch, wenn er das vorweist, dass er seine ganze Hoffnung darauf setzt, dass er nicht so böse war wie die anderen, sondern dass er eben seine Hoffnung auf seine Taten setzt. Ihm fehlt jeder Sinn für seine eigene Unwürdigkeit oder Sünde. Die sieht er gar nicht. Der Pharisäer hat sich eindeutig selbst fehl eingeschätzt, und zwar mit fatalen Folgen. Jesus sagt später dann, er ist von Gott für schuldig erklärt und wird erniedrigt werden. Mir selber ging es so bei der Vorbereitung, beim Lesen dieses Abschnittes, dass ich mir dachte, so wie der Pharisäer war ich zum Glück nie und bin ich auch nicht. Und dann kam ich ins Nachdenken. Denn genau in diesem Moment dachte ich genau wie der Pharisäer. Ich verglich mich und meine Glaubenseinstellung mit der des Pharisäers und stellte mich in Gedanken über ihn. Wie oft ist euch das schon mal passiert? Natürlich ist es in dem Gleichnis etwas überspitzt dargestellt. Aber ich glaube, dass die Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeit zur Rettung auch heute für uns ein riesiges Problem ist und nicht nur damals war. Merken wir selbst eigentlich, dass auch unsere Herzen Götzenfabriken sind? Merken wir, dass wir so sehr unter dem Sog der Sünde stehen, dass wir Gott in Gedanken gar nicht ehren und dienen wollen? Überall in der Welt zu unserer Zeit hört man, man müsse besonders viel Selbstliebe haben, Selbstachtung, ein hohes Selbstwertgefühl und selbstbestimmt sein. Der postmoderne, ich-orientierte Mensch strebt danach, frei, spontan, unabhängig, selbstbestimmt leben zu können. Und das ist die eigentliche Not von uns Menschen, dass wir stolz an uns selbst festhalten. Wir müssen lernen, Nein zu unserem Ich zu sagen. Christen sind doch eigentlich sich selbst gestorben, lesen wir in der Bibel. Sie leben nicht mehr für sich, sondern für Christus. Aber wir lieben das Geschaffene mehr als den Schöpfer. Und wenn wir unseren Unglauben durchschauen, wollen wir mit eigenen Ressourcen, aus eigener Kraft die Probleme lösen. Das schaffe ich schon. Wir möchten Gott beweisen, dass es doch nicht so schlimm um uns bestellt ist. Aber denk dran, du bist verloren, solange du in dir etwas suchst, was sich vor Gott angenehm macht. In dir gibt es nur Hoffnungslosigkeit. Da ist nichts, was dich Gott näher bringen kann. Wenn du dich jetzt durch diese Aussagen provoziert gefühlt hast oder in deinem Kopf ein kleines Aber aufgeploppt ist, solltest du vielleicht unbedingt zuhören. Wir sind Geschöpfe Gottes und er ist unser Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Gott verantwortlich sind. Wir haben keinen einzigen Grund, uns stolz, selbstsicher oder unabhängig von Gott zu fühlen. Wir können aus unserer eigenen Kraft nichts zu unserem Heil beitragen, noch nicht einmal glauben oder uns für Gott entscheiden. Das zeigt uns der Vers Epheser 2, 8 bis 9 auf. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Hier steht geschrieben, selbst der Glaube an diese Gnade, der Glaube an Christus ist nicht unser Werk. Nicht wir haben uns für ihn entschieden. Gott ist es, der diesen Glauben in uns bewirkt. Gottes Gabe ist es. Und eben aus diesem Grund, dass niemand sich rühme. Wir sind von Gottes Gnade völlig abhängig und haben deshalb allen Grund, demütig zu sein. Trotzdem haben wir den Drang, unabhängig zu sein, unabhängig von Gott, und sträuben uns deshalb gegen eine solche Demütigung, eine Demütigung unter Gott. Aber wir müssen einsehen, dass wir Gottes Gnade brauchen. Wenn wir zu viel von uns halten, halten wir zu wenig von Gott. Wir müssen aufhören, uns um uns selbst zu drehen. Stell dein Ich zurück und erlaube Christus, dein Herr in allem zu sein. Zur Zeit Luthers stand Gott, zumindest theoretisch, im Zentrum des Denkens. Alles drehte sich um den Glauben. Die Moderne hat den Menschen und seine Vernunft in den Mittelpunkt gestellt. Das Denken startet jetzt nicht bei Gott, der sich um uns Menschen gnädigerweise offenbart hat, sondern beim Ich. Wir Menschen richten uns nicht mehr nach Gott. Gott hat sich gefälligst nach uns zu richten. Seit der Aufklärung hat sich das Menschenbild erheblich dadurch verändert, dass behauptet wird, der Mensch habe einen guten Kern. Schlechtes Verhalten sei nur auf schädliche Einflüsse in der Umgebung zurückzuführen. Die Bibel spricht da doch von einem ganz anderen Menschenbild. Wir sind ungerechte, verlorene Sünder, dem ewigen Tod geweiht, weil wir gegen Gott rebellieren. Jeder von uns. Wir sind aus der Gemeinschaft mit Gott gefallen und erwarten Gottes gerechte Strafe für unseren Stolz, unsere Auflehnung und den Ungehorsam. In diesem Zustand sind wir ewig getrennt von Gott und für immer verloren. Wenn man sich in der Welt umschaut, sieht man das auch. Es wird nicht besser mit der Moderne, mit der Aufklärung, sondern schlimmer. Wir entfernen uns immer weiter. Als Sünder können wir uns genauso wenig aus der Misere ziehen, wie ein Toter sich selbst wiederbeleben kann. Der Dreck der Sünde klebt an unseren Händen. Und alles, was wir aus eigener Kraft anfassen, kann nichts für Gott Wohlgefälliges werden. Wir versuchen uns zwar mit Hilfe von Wissenschaft und Moderne selbst zu erklären und zu helfen, aber wie gesagt, es wird nur noch schlimmer und sinnloser. Wir selbst können uns aus diesem Zustand nicht befreien oder retten. Wir können Gott nichts bieten, was unsere gerechte Strafe mildern würde. Aber Gott ist es, der einen Rettungsplan hat. In seinem einzigen Sohn Jesus Christus. Gott ist es, der handelt. Jesus kam in die Welt, die er selbst geschaffen hat. Seine Mission bestand darin, uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist und für uns den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Auf der Erde war er der einzige Mensch ohne Sünde, der immer nur das tat, was Gott ihm auftrug. Und das, obwohl er genauso wie wir all die Versuchungen als Mensch erlebte. Und seine Reinheit, seine Sündlosigkeit, diese Eigenschaft führte dazu, dass nur er stellvertretend für uns Sünder am Kreuz die gerechte Strafe Gottes auf sich nehmen konnte. Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, litt am Kreuz von Golgatha schreckliche Todesqualen und viel schlimmer noch unter dem vollständigen Verlassensein von seinem eigenen Vater. In dem Moment von Jesu Tod hat Gott seinen einzigen Sohn verstoßen, um uns den Weg zu ihm wieder zu ermöglichen. Jesus trug in dieser Nacht die Sündenlast der ganzen Welt und er trug die gerechte Strafe dafür. Und das, obwohl er unschuldig war. Er tat das freiwillig und aus Liebe zu uns. 1. Johannes 4, 9-10. Daran ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Mit der Auferstehung hat Jesus dann gezeigt, dass er Herr über allem ist. Dass er Tod und Teufel besiegt hat, eben den, der uns Menschen und diese Welt in seinem sündigen Bann hält. Gott rettet uns aus reiner Gnade, nicht aufgrund von irgendwas, das wir getan haben, was wir vorweisen können, sondern einzig und allein aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus, das sagt er selbst, ist der einzige Weg zu seinem Vater und in das ewige Leben. Es gibt eben nicht irgendwas daneben, die Tradition, eine Kirche. Es gibt nur Jesus. Nur wer an Jesus glaubt und seine sündige Natur bekennt, kann wieder in inniger Gemeinschaft mit Gott leben. Und es gibt dabei keinerlei Haken oder irgendwelche Bedingungen, kein Kleingedrucktes. Glauben bedeutet, die Hoffnung auf Rettung durch eigene Fähigkeiten aufzugeben. Ich erhoffe mir also keine Rettung mehr durch mich selber. Glauben bedeutet eben nicht das Ausüben von irgendwelchen Regeln oder Ritualen oder Geboten. Und es bezeichnet auch kein heiliges Hochgefühl bei einem Lobpreiskonzert oder beim Abendmahl. Glauben ist kein subjektives Empfinden oder Erlebnis oder irgendeine Leistung. Glauben ist grundsätzlich immer von uns weggerichtet. Es dreht sich nicht um uns. Was bedeutet Glauben dann konkret? In dem Heft gibt es ein Beispiel, das das gut veranschaulicht, wie ich finde. Wenn ich in ein Flugzeug steige, dann glaube ich, dass der Pilot fliegen kann. Ich vertraue ihm sogar so weit, dass mein Leben davon abhängt. Ich verlasse mich auf ihn. Mein Leben liegt nicht mehr in meiner Hand. Genauso heißt Glauben, sich vollkommen auf Jesus zu verlassen. Ich verlasse mich darauf, dass sein Opfer am Kreuz mich von jeder Sünde reinmacht und rettet und dass sein Opfer allein reicht dafür. Ich vertraue darauf, dass ich dank Jesus für immer gerecht vor Gott stehen darf und kein bisschen dazu tun muss oder überhaupt dazu tun kann. Ich verlasse mich darauf, dass Jesus als Pilot meines Lebens mich sicher in den Himmel bringen wird. Diese Wahrheit ist doch unglaublich befreiend. Wir müssen nichts tun. Gott hat schon alles getan. Meine Sicherheit hängt dann nicht mehr von mir ab, von meinen eigenen Gefühlen, ob ich gerade Gottes Gegenwart spüre oder nicht, sondern sie hängt von etwas ab, das bereits vor 2000 Jahren sicher geschah. Und das ist pure Gnade Gottes, dass das Seelenheil eben nicht abhängig gemacht hat von uns selber, von uns Sündern. Wie verloren wären wir sonst? Luther hatte recht, als er Gott als den Richter ansah. Aber er ist eben auch ein gnädiger Gott, der uns vollkommen unverdient gerecht spricht. Der Prophet Zacharja beleuchtet dieses Prozedere ganz schön, indem er seine Vision beschreibt, wie der Hohepriester Jeschua neue Kleider bekommt. Das würde ich gerne mit euch lesen aus Zacharja 3, Verse 1 bis 5. Jetzt ließ er mich, den Hohenpriester Jeschua, sehen, der vor dem Engel Jahwes stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Doch Jahwe sagte zu ihm: Jahwe verbietet dir das Wort, Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann hier nicht ein Holzscheit, der aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel Jahwe stand, hatte er Gewänder an, die vor Schmutz stanken. Vom Urtext her kann man ausgehen, dass es eigener Kot war, der an den Gewändern hing, also tiefster Schmutz. Da sagte der Engel Jahwes zu den vor ihm stehenden Engeln: Zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus. Und zu Jeschua gewandt: Hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewänder ein. Da sagte ich: Setz ihm doch auch noch einen reinen Kopfbund auf. Sie taten es und kleideten ihn neu ein. Der Engel Jahwes stand dabei. Ich muss sagen, als ich mich vorbereitet habe und diese Stelle rausgesucht habe, da hatte ich Tränen in den Augen, einfach weil ich mich so gefreut habe auf dieses Prozedere, wenn ich einmal vor Christus stehen darf und mein ganzes Leben kämpfen wir gegen den Teufel. Der Teufel ist unser Widersacher hier. Stunde um Stunde kämpfen wir an und dann wird er neben Christus stehen und uns anklagen. Und dann wird genauso wie hier beschrieben Christus für uns einspringen und sagen: Halt deinen Mund, Teufel. Du hast gar nichts mehr zu sagen. Denn dem ziehe ich neue Kleider an. Der ist jetzt gerecht. Der darf mit mir die Heiligkeit verbringen und du hast keine Macht über ihn. Ich finde, das ist so eine herrliche Beschreibung von dem, was uns erwartet, wenn wir auf Jesus als unseren Rettern vertrauen. Und es gibt nur eine Sache, die wir tun können. Der hohe Priester Jeschua stand auch nur einfach da. Der hat in dem ganzen Text nichts gesagt zu seiner Verteidigung oder sonst was. Was hätte er auch anführen sollen? Nichts hätte gereicht, um gerecht vor Gott zu stehen. Es gibt nur eine Sache, die wir tun können, und das ist Danke sagen und Gott die Ehre geben dafür. Und das wollen wir auch gemeinsam machen. Wir wollen ihn anbeten und erhöhen für den, den er ist und für das, was er getan hat. Wir wollen gemeinsam Lieder singen und Lobpreis machen. Nicht für uns, damit wir uns gut fühlen oder glauben, unsere Pflicht zu erfüllen, sondern als Antwort auf Gottes große Gnade und seine Liebe zu uns. Ich möchte zum Abschluss beten und wir stehen dazu auf und bleiben dann auch zum Lobpreis stehen. Ja, Herr, sei mir Sünder gnädig. Führe mir jeden Tag neu meine Sündhaftigkeit vor Augen, sodass ich nicht hochmütig, stolz oder selbstgerecht werde, sondern lerne, demütig zu sein. Hilf mir bitte, meine Errettung in Jesus Christus als vollkommenen Gnadenakt anzunehmen. Bewahre meine Gedanken davor, mich in irgendeiner Art und Weise gut vor dir aussehen lassen zu wollen. Ich will dir voll vertrauen, dir nachfolgen und mit meinem ganzen Leben dienen. Schenk mir deinen Heiligen Geist, dass mein Ich immer mehr stirbt und du in mir lebst. Ich möchte dir aus tiefstem Herzen danken, dass du jedem ewiges Leben schenkst, der es annimmt. Ich danke dir, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Herr, ich preise dich für deine große Macht und Stärke. Ich danke dir, dass du mich Sünder liebst und für mich deinen Sohn geopfert hast. Herr, lass uns nie vergessen, dass wir das nicht verdient haben. Amen.